Herr Kaiser, wie haben Sie denn den Tag, an dem Anwalt Weber seinen Schlussbericht veröffentlicht hat, empfunden? War das für Sie ein persönlicher Abschluss?
Nein, nein, um Gottes Willen. Es war zuerst einmal Genugtuung, dass nun alles, was ich die letzten 30 Jahre und insbesondere die letzten 10 Jahre fast erzählt habe, dass dies nun auf 400 Seiten dokumentiert ist. Das war die Genugtuung. Aber ansonsten Erschöpfung. Und dann hat die Pressekonferenz des Generalvikars alles konterkariert. Das war eine Ohrfeige für uns Opfer, diesen Mann nochmal als Sprecher, als Kommentator dieser Studie, die über 400 Seiten ist. Und da setzt sich dieser Mann hin und nach einer halben Stunde und hat kreidefressend gesagt, ja, vielleicht haben wir doch einen Fehler gemacht. Also der Mann, der mich als Lügner bezeichnet hat. Also, dass der wieder, obwohl er aus der Verhandlungskommission ja raus expediert wurde, aus dem Verkehr gezogen wurde, dass dieser Mann nun ein Resümee zieht, das war eine Ohrfeige.
Das heißt, zuerst hat Anwalt Weber an die Presse gesprochen und dann auf derselben Konferenz kam dann der Generalvikar Fuchs und hat das Ganze nochmal aus Sicht der Kirche zusammengefasst?
Ja, es war schon interessant, als wir uns getroffen haben, dort in diesem mittlerweile berühmten Stadion mit einem angeblich korrupten Oberbürgermeister. Und dort waren extra zwei Räume, Medienräume für das Bistum sozusagen reserviert. Und da haben sie sich nach dieser halben Stunde getroffen und eine eigene Pressekonferenz noch einmal getan. Und das war ja schlimm.
Dazu und zu den Verhalten der Kirchenoberen kommen wir auf alle Fälle später nochmal. Hat denn der Bericht eine Antwort gefunden darauf, wie es zu solchen Gewaltexzessen, zu solchen Missbrauchsfällen gekommen ist?
Ja, ich glaube, sehr gut. Es ist natürlich die Zeit. Wir müssen denken, dass die ersten Fälle 1937, 38, glaube ich, soweit ich informiert bin, durch einen Brief eines alten Herrn aus Kanada, der dort auf dem Schiff einer Reise die Domspatzen sozusagen als Botschafter des Dritten Reiches, es gibt ein Foto auf dem Obersalzberg, wo der Monsignore Professor Dr. Theobald Schrems mit Hakenkreuzbinde, also sich dem Führer zu Füßen geworfen. Auf diesem Schiff wurden schon die ersten Kinder vergewaltigt. Die Zeit ist es und das System, das der Schrems mit Meyer geschaffen hat. Also
Meyer ist wer?
Meyer war der Direktor der Vorschule in Ettertshausen. Und der wurde so eingesetzt, als selbstständiger Leiter, als selbstständiger Stiftungsleiter. Und dieses System, manifestiert durch Theobald Schrems, war in den Grundfesten. Und so kam man dann in diese Gewalt, Angst, Hilflosigkeit, in diesem strikten Reglement, in diesem strikten Strafenkatalog. Dazu die Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass man nach dem Krieg sämtliche Todesrichter des Volksgerichtshofs übernommen hat, dass man bis vor 20 Jahren die Nazis im Auswärtigen Amt hatte, dass die meisten Lehrer NSDAP-Angehörige waren. Also es wurde bruchlos im Grunde übernommen und sogar unser Altkanzler Adenauer hatte mit dem Staatssekretär Klopke einen Mann, der das Judengesetz kommentiert hat. Also das war die Zeit.
Aber natürlich, ich habe ja auch den Bericht über den Direktor Meyer gelesen. Der war, also wenn ich das so lese, einfach auch ein Sadist, das muss man schon sagen.
Ja, im Nachhinein, man will ja auch, das klingt nun ein bisschen komisch, den Täter verstehen. Diese Leute waren bis zu 6, 7 Jahren im Krieg, in Gefangenschaft. Es ist alles zusammengebrochen, ihre Ideale. Die Flucht in die Spätberufenheit eines Priestertums. Ja, wer hat sich um diese Männer gekümmert? Heute, wenn jemand 3 Wochen in Afghanistan ist, dann leidet er an schweren Syndromen und kann seinen Dienst nicht mehr ausarbeiten. Aber diese Männer hat man auf uns losgelassen. Mhm. Und ja, ich kann es nicht sagen. Es gibt ein Beispiel eines Lehrers am Domgymnasium, den hat ein ehemaliger besucht, weil er Albträume hatte, mit diesem Lehrer Und der hat ihn statt ins Wohnzimmer in sein Kriegsmuseum in den Keller geführt mit einem abgeschossenen Propeller, der war Flieger zum Beispiel, und mit Militarias. Und als er ihn gefragt hat, warum waren sie so zu uns, so furchtbar, so sadistisch, so überaus streng, dann hat er gesagt, wir wollten euch hart machen, damit ihr das, was wir erlebt haben, solltet ihr es erleben, besser durchsteht als wir. Also diese Philosophie muss man sich mal vorstellen.
Sie haben ja die Vorschule erwähnt. Die Vorschule, glaube ich, geht von der 3. bis 4. Klasse. Ja. Und da war ja auch wirklich der Verantwortliche, einer der Haupttäter, darunter noch der Präfekt, ebenso ein, würde ich als Haupttäter bezeichnen, oder wird als Haupttäter bezeichnet. Ja. Aber wie hat denn das ausgesehen mit den Aufsichtsbehörden, mit anderen Verantwortungsträgern? Wussten die, da lachen Sie schon, wussten die darüber Bescheid in Ihren Augen, was da gerade an der Vorschule in Ettershausen in der 3. und 4. Klasse passiert und vor sich geht?
Ja, in Ettershausen weiß ich es nicht. Da muss ich wirklich sagen, das war eine ehemalige Almrauschhütte sozusagen. Ich bin 56 dort in dieses ehemalige Gasthaus gekommen mit einem Anbau, wo wir geschlafen haben. Erst später wurde es ausgebaut mit Kapelle und Kirche und Sportplatz. Das muss man sich vorstellen, liegt auf einem Hügel, 15 oder was Kilometer außerhalb Regensburgs, war völlig abgeschottet. Ich bin zum Beispiel 2-3 Mal wurde ich am Bahnhof wieder eingefangen, weil ich nach Hause fahren wollte. Ich bin also abgehauen. Man hat mich dann wieder eingefangen und dann wurde ich vor 80 Kindern öffentlich abends über den Bock gelegt und brutalst geschlagen. Ja, Ettershausen war ein abgeschlossener Konkon. Während in Regensburg dann, 58, war es ja bekannt eigentlich, nämlich dem Bischof Buchberger, dem Domkapellmeister Schrems, dem Oberlandesgerichtspräsidenten, der das Urteil über den ehemaligen Internatsdirektor Zeitler, der auch zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verurteilt wurde. Es wurde nichts publik. Es wurde alles unter den Tisch gekehrt, weil der mit der gesamten 10., 11., 12. Klasse, ich weiß es nicht mehr, die Klasse gab es dann nicht mehr, ins Bett gegangen ist oder sie verführt hat, betrunken gemacht hat. Da stand nichts drin. Ich bin 58 in dieses Gymnasium gekommen. Mein Vater hätte mich nie als ehemaliger Jugendamtleiter, wenn das bekannt geworden wäre, dort angemeldet. Ich wäre nie dort hineingekommen. Aber es wäre auch dann, wenn alles offengelegt worden wäre, 58, würden wir heute nicht hier sitzen.
Jetzt haben Sie ja schon eingangs den Generalvikar Michael Fuchs angesprochen, der nach der Pressekonferenz von Anwalt Weber nochmal in einem eigenen Raum für die Kirche oder fürs Bistum Regensburg eine Pressekonferenz veranstaltet hat. Und es gab ja in den letzten Jahren im Vorfeld jetzt nicht nur zu dem Herrn Fuchs einige Pressemitteilungen, sondern es fängt ja von ganz oben an. 2010, als alles angefangen hat, der Aufarbeitungsprozess begonnen hat, gab es ja den damaligen Bischof, glaube ich noch nicht Kardinal, den Bischof Gerhard Ludwig Müller. Und der hat ja auch die Aufarbeitung 2010 in die Wege geleitet. So kann man das lesen. Wobei jetzt gerade von Ihrer Seite her da wahrscheinlich jetzt doch deutliche Kritik kommt an den Herrn Müller und seinen Aufarbeitungsversuchen. Was ist da nicht richtig gelaufen?
Aufarbeitung, also vielleicht nach Richtlinien der Bischofskonferenz, ich habe da keine Ahnung. Man darf nicht vergessen, dass dieser Bischof nicht nur die gesamte Laienorganisation zerschlagen hat in Regensburg, sondern dass er pädophile Priester oder mindestens einen pädophilen Priester, der Ministranten vergewaltigt und missbraucht hat, wissentlich in eine andere Gemeinde versetzt hat, in eine andere Kirchengemeinde innerhalb des Bistums. Und dort wurde dieser wieder als Missbrauchstäter entlarvt. Das heißt, er sitzt auf seinen eigenen Akten. Und als die ersten Fälle, insbesondere, das war ja auch mein Kontakt zu Regensburg Digital von Stefan Eigner, der ja, glaube ich, 2-3 Prozesse gegen Müller gewonnen hat, nachdem er die Presse mit Goebbels-Worten bezeichnet hat, von der Kanzel herunter, dieser Bischof, der uns, wie gesagt, als Lügner und Nestbeschmutzer, Einzelfälle, der gab das zwar in Auftrag, aber dadurch, dass sein Generalvikar, der ja leider noch heute tätig ist, unter dem Bischof Voderholzer, die haben nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Also es geschah nichts. Ich habe ja nach 2 Jahren, nachdem ich mich im Bistum gemeldet habe, dann zu Weihnachten diesen Serienbrief erhalten mit einem Briefkopfänderung, wo mein Name eingesetzt wurde, der gleichlautend an alle Opfer gegangen ist, nach dem Motto, Sie sind ein Lügner, wir können das, was Sie uns sagen, nicht glaubhaft anerkennen.
Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurück zu 1958 gehen, wo Sie den Fall geschildert haben, eines verurteilten Täters, und es ist nichts passiert, auch 2010 könnte man sagen, da war vor allen Dingen die Vertuschung und Verächtlichmachung der Opfer und das Ruhigstellen der Presse im Vordergrund.
Richtig, das war ja nichts rauslassen. Ich war einer der Ersten, der bei Frau Böhm, die ja leider verstorben ist, die Psychologin, und habe dort meinen Fall geschildert. Ich wurde eingeladen. Es war auch ein Domkapitel da, der für die Schulen in Regensburg verantwortlich war, für die katholischen Schulen im Bistum. Und ich konnte mich endlich weinend, erleichternd, heulend, schluchzend. Also ich bin so erleichtert nach Hause gefahren, und dann hat man mich 2 Jahre hängen lassen. Herr Kaiser, wir haben Ihnen doch zugehört, aber Herr Kaiser, wir müssen Sie doch verstehen, aber Herr Kaiser. Und da ist bei mir dann eben der Kragen geplatzt, auch die Depression dann ausgebrochen, der Missbrauch war dann plötzlich da. Und da begannen wir, insbesondere mit Hilfe Regensburg Digital, Stefan Eigner und seinem Historiker Robert Werner, und mit Michael Sieber, dem Initiator überhaupt, ohne den das Ganze nicht denkbar gewesen wäre, da haben wir ihnen, dem Bistum, dann große, große Schwierigkeiten gemacht.
Vielleicht auch noch ein Wort zu der Zeit 50er, 60er Jahre. Ich denke mal oder gehe davon aus, dass auch die Vorschule oder auch das Gymnasium, das Internat ja von einer staatlichen Behörde, der Schulbehörde, überprüft worden ist. Dass von den Kirchen nichts kommt, sage ich jetzt mal flapsig, das kennt man ja aus der Geschichte der Kirche. Aber was war mit der Schulbehörde?
Nein, das gab es nicht. Man hat den Berichten geglaubt, es kam niemand. Obwohl wir ein privates Gymnasium waren, obwohl wir Lehrer abgestellt hatten, die natürlich nirgendwo anders unterrichten durften als bei uns als ehemalig NSDAP. Ich hatte einen Biologielehrer, der scheinbar bei der Waffen-SS war. Also hören Sie mir auf mit Aufsicht.
Jetzt hatten wir schon den Bischof Gerhard Ludwig Müller, heute General.
General. Nicht mehr, er heute. Ist nicht mehr Chef der Glaubenskongregation.
Aber Kardinal ist er noch, oder?
Er ist Kardinal.
Ja, ich habe aber General gesagt, schlimmerweise.
Naja, das ist Generalsrang in der Kirche. Der dritte Mann im Staate Vatikan.
Ja, den hat der Papst Franziskus, ich sage jetzt mal, abgesägt.
Ja, aber er hat gleichzeitig gesagt, wenn ich einer Hydra die Köpfe abschlage, wachsen 3 neue weiter. Also auch wenn die Nummer 3 und die Nummer 4, ein pädophiler Kardinalfinanzstaatssekretär, in Australien jetzt vor Gericht steht, das ändert sich nicht.
Jetzt spielt da ja noch ein anderer großer Name eine Rolle. Es ist jetzt nicht der Ratzinger, sondern es ist der Bruder des ehemaligen Papstes. Es ist der Georg Ratzinger. Er war Domkapellmeister von 1964 bis 1994, also eine sehr, sehr lange Zeit. Und der Anwalt Weber hat gesagt auf der Pressekonferenz, Ratzinger, oder ich weiß gar nicht, ob es auf der Pressekonferenz war, aber er hat es zumindest gesagt, Ratzinger habe in vielen Fällen Gewalt angewendet. Und der ehemalige Domkapellmeister hat im vergangenen Jahr erklärt, dass die Aufklärung dieses Missbrauchsskandals Irrsinn ist, und von sexuellem Missbrauch hat er schon gleich gar nichts mitbekommen. Wissen Sie, ob sich der Herr Ratzinger zum Abschlussbericht jetzt geäußert hat letzte Woche?
Und nein, um Gottes Willen, der hat nach den letzten Interviews einen Maulkorb. Sie kommen an ihn nicht mehr ran. Ich muss natürlich sagen, ich kenne ihn, meine Familie kennt beide Ratzinger seit nach dem Krieg. Besonders der George Ratzinger war Kaplan in Dorfen. Mein Vater war Jugendamtleiter in Erding. Ich hatte ein fast, ja, freundschaftliches Verhältnis. Ich habe ihn nicht mehr in der Beziehung erlebt, wie er heute geschildert wird. Das muss ich, es gibt halt, viele sind entsetzt, die ihn verehrt haben bis zum Schluss. Diese Berichte habe ich auch nicht gekannt. Und ja, ich tue mich da ein bisschen schwer. Aber als wir vor 10 Jahren das 40-Jährige gefeiert haben, haben wir ihn eingeladen und ihn daran erinnert, dass 1968 auf der ersten Konzertreise, die wir mit ihm gemacht haben, oder die Klassenkameraden, ich war ja damals schon Externer sozusagen, haben sie ihm von Ettershausen berichtet. Und er hat, also 40 Jahre später, gesagt, ich konnte es nicht glauben. Es gibt aber nun Beispiele, dass er in Ettershausen war und miterlebt hat, wie der Meier vor seinen Augen einen Schüler an den Haaren gepackt hat, hochgehoben hat und ihn fast blutig geschlagen. Es gibt den Bericht eines Schülers, der sexuell missbraucht wurde, dass der Vater zu Ratzinger fuhr und in einem lautstarken, sehr emotionalen, also der Vater war, glaube ich, ehemaliger Boxer, ihn darauf aufmerksam gemacht hat. Also ja, es ist das Verdrängen. Es ist, ich glaube, wissen Sie, wenn so ein kleiner Dorfkaplan aus Traunstein kommt in dieses Haus und dann war der Beginn für ihn einfach gleich furchtbar, nachdem der Neffe des alten Domkapellmeisters, der Hans Schrem, Selbstmord begangen hat. Also ich will ihn nicht verteidigen, aber wie gesagt, es gibt bei einem Verkehrsunfall, bei einem Banküberfall, spricht jeder anders. Und auch bei uns ist es eben so, mein Kopf ist an die Wand geknallt, ich habe geblutet und ein Klassenkamerad, den ich angesprochen habe jetzt, hat gesagt, das ist nie passiert.
Würden Sie sagen, dass sich die Haltung der Kirche seit 2010 verändert hat, Ihnen gegenüber, den ehemaligen Domspatzen-Schüler gegenüber? Sie haben jetzt den Generalvikar Fuchs erwähnt, den Sie jetzt deutlich kritisiert haben. Aber positiv oder relativ positiv in den Medien wird der neue Bischof, der Nachfolger von Müller dargestellt, der Bischof Rudolf Voderholzer. Hat der eine andere Herangehensweise gemacht, auch eine humane Herangehensweise? Oder ist das in Ihren Augen eher nur dem öffentlichen Druck, dem großen Medienecho, was ja der Fall der Regensburger Domspatzen ausgelöst hat, ist das dafür verantwortlich, dass die Kirche jetzt so nach außen hin umgesteuert hat?
Also zuerst einmal positiv, dass der Mann sich bei mir persönlich entschuldigt hat, dass dieser Mann den Rechtsanwalt eingesetzt hat, den Herrn Weber und sein Team. Das spricht alles mal dafür, dass er mit den Opfern gesprochen hat, dass er aber auch erst nach 2 Jahren. Er hat 2 Jahre gebraucht und im Nachhinein war es der Druck, denn die Domspatzen mussten ihren Schulneubau einstellen. Die Domspatzen haben keinen, also der Nachwuchs ist eingebrochen in einer Art und Weise, dass um das Fortbestehen des Chores ja, gab es große Ängste. Heute sehe ich es eben so, dass der Druck auf ihm so groß war, dass er nicht anders konnte. Ich habe ihn erlebt in den Verhandlungsrunden wirklich als menschlich, als Hirte. Ich habe ihm das auch gesagt. Aber jetzt im Nachhinein, wo er den gleichen Fehler begeht wie 2013, als er die Opfer gebeten hat, sich bei ihm zu melden. Nun, jetzt, nachdem dieser Bericht vorliest, nachdem wir diese jahrelange Erfahrung mit dieser Arbeit hatten, schreibt er in einem Hirtenbrief, er fordert alle Opfer auf, sich bei ihm zu melden. Es hat sich damals niemand bei ihm gemeldet. Warum sagt er nicht, er beauftragt den Herrn Weber, dass sich die Opfer dort melden? Nein, er fällt wieder in die alten Verhaltensmuster zurück. Und das, muss ich sagen, enttäuscht mich aus tiefstem Herzen.
Das heißt, in Ihren Augen sollte sich gefälligst das Regensburger Bistum oder die Schule Domspatzen oder Domspatzen-Gymnasium, das Internat, darum kümmern, Leute zu finden und dann auch anzusprechen von einer unabhängigen Stelle aus.
Ich möchte jetzt mal einfach das Domgymnasium und die Domspatzen mal außen vor nehmen. Wir haben seit einem halben Jahr sehr, sehr gute Kontakte. Ich bin dort eingeladen worden vom Oberstundendirektor Wahl, vom Domkapellmeister Büchner, die beide sehr, sehr ja, tief getroffen und sich sehr, sehr schwer tun mit dieser gesamten Geschichte, denn sie mussten ja schweigen. Und das ist, erkenne ich an heute, und ich bin von der Schulpsychologin, von dem Präfekten Herrn Kugler eingeladen worden, in die Schulfamilie mit meinem Kollegen Sándor Hövel. Wir konnten den Elternbeirat sprechen. Wir hatten eine Diskussion mit 20 jungen Männern, Schülern der 11., 10., 11. Klasse. So stelle ich mir Aufarbeitung vor. Das macht die Kirche nun wieder mit einem Schlag zunichte. Sie müsste nur einfach sich hinstellen und sagen, selbstverständlich gilt für die anderen Opfer das Gleiche wie für die Regensburger Domspatzen. Es gibt die Opfer des Priesterseminars Obermünster, es gibt Opfer des Kinderheimes am Ostentor in Regensburg. Warum stellt man das wieder ein?
Ja, möglichst schnell abschließen, vermute ich mal, oder?
Ja, es wird natürlich jetzt noch die nächste große Geschichte geben in einem Jahr, denke ich, wenn oder sobald die Studie des Kriminaltechnischen Instituts in Wiesbaden, sobald die heraus ist und dann später kommt ja nochmal die große historische Studie von Professor Löffler, glaube ich, von der Universität Regensburg. Aber wenn die Studie aus Wiesbaden, die ja die Zeit der Aufarbeitung aufarbeitet und benennt, wer die verhindert hat, da wird es nochmal einen großen, großen Schlag geben.
Jetzt haben wir ja vor allen Dingen über die Vorschule Ettershausen gesprochen. Vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern auch mal so einen kurzen Überblick geben. Wie geht's denn weiter nach der Vorschule für einen Domspatz, wenn er die vierte Klasse geschafft hat? Was gibt's dann noch für Institutionen, in denen er dann teilzunehmen hat?
Nein, es gibt dann natürlich, nachdem Sie zwei Jahre mit einem überaus aufgefüllten Tag, der in der Früh um 6 mit der Frühmesse und mit Abendgebet schließt, mit Üben, mit Instrumentalunterricht, mit Chorsingen, mit Schule, macht man die Aufnahmeprüfung ins Domgymnasium. Und glauben Sie nicht, dass dort jeder aufgenommen wird. In diesem Domgymnasium, wir waren das einzige Musikgymnasium damals in Bayern, mit einem Hauptfach Musik im Abiturfach, das man statt Griechisch machen konnte, ist man dann bei guter sängerischer Leistung in den Konzertchor gekommen. Es gab zwei Konzertchöre, der eine mehr Vorbereitenkurs und die Anfangsleute kamen in die Choralscola, die also im Dom singen mussten. Aber ich bin innerhalb von 3 Monaten sofort in den Konzertchor gekommen. Ja, und dann begann ein Leben, das ich mir hätte nicht vorstellen können, wenn man nachts um 9 oder was oder 10 aus dem Bett geholt wird vom Domkapellmeister Schrems persönlich und muss den gesamten Konzertband für die Konzertreise a cappella vom Platz singen und bei jedem Fehler wird man unter den Flügel geschlagen. Ja, ich glaube, wenn von 80 Schülern 12 Abitur gemacht haben, dann wissen Sie, was da gewesen ist.
Also das war ja auch eine gewaltige Selektion, die da stattgefunden hat.
Ja, selbstverständlich. Also man hat es geschafft, wenn man eine Doppelbegabung hatte, das heißt Musik und Schule. Oder man wurde so lange wie ich durchgezogen bis 61, bis zum Stimmbruch, wo der Domkapellmeister meinen Eltern gedroht hat, weil sie mich von der Schule nahmen, weil mein Vater merkte, ich habe mich verändert, gibt es Drohbriefe, die er geschrieben hat, mich aus dem Chor zu nehmen. Und dem Direktor der Schule wurde angewiesen, mich jederzeit in die nächste Klasse trotz schlechter Leistungen zu versetzen, solange man gesungen hat. Dann wurde man weggeworfen wie eine leere Cola-Dose.
Kommen wir wieder in die jüngste Zeit. Wie hat es eigentlich bei Ihnen angefangen, da mitzumachen bei der Aufklärung, bei der Aufarbeitung, das, was in den 50er, 60er Jahren auch Ihnen widerfahren ist?
2009 oder 10, glaube ich, bin ich angeregt durch einen Zeitungsartikel im Spiegel von meinem Klassenkameraden Franz Wittenbrink, der große Regisseur und Liederabende-Gestalter hier an Kammerspielen an der Wiener Burg in Hamburg am Schauspielhaus, der im Spiegel schrieb, der im Bayerischen Rundfunk eine Dreiviertelstunde als Gast über seine Erfahrungen bei den Domspatzen sprach und es gab kein Echo. Nein, genauso wie bei der Odenwaldschule.
Über welche Erfahrungen hat er da gesprochen?
Ja, über die brutale Gewalt bei den Regensburger Domspatzen, die ihm selbst widerfahren wurde. Und auch, glaube ich, die FAZ oder weiß ich, die, als die Sachen in der Odenwaldschule schon weit vorher angeschrieben wurden, gab es keine Reaktion. Und erst durch Regensburg Digital, durch den Stefan Eigner und durch den Robert Werner, den Historiker, die schon 2-3 Prozesse gegen den Müller gewonnen haben, habe ich mich dort gemeldet. Daraufhin hat sich das Bayerische Fernsehen bei mir gemeldet. Es kam der erste Film. Und daraufhin, gleich zu Beginn, als ich da in Regensburg Digital, hat sich der Michael Sieber an mich gewandt, der ja die Urzelle der einfach der Begründer von intern.at, unserer Internetseite ist. Und kurz darauf haben wir uns zu viert, zu fünft getroffen. Und da begann der Kampf gegen das Bistum.
Wie haben Sie denn Kontakt zu den anderen ehemaligen Domspatzen aufgenommen? Gab es da noch freundschaftliche Bande zu einigen? Oder?
Ich sage Ihnen ja, ich habe 2008 wurde ich eingeladen oder ich durfte einladen, obwohl ich damals ja externer war, also nicht mehr an der Schule, wurde ich von meiner Abiturklasse eingeladen, 2008. Und wir waren dort. Und wir haben dort ja ein Erlebnis gehabt, als uns der Schuldirektor persönlich, und ich hoffe, er verzeiht mir das jetzt in der Öffentlichkeit zu sagen, als wir dort beschrieben haben, wo wir überall geschlagen wurden und zum Schluss der Oberstundendirektor uns anschaute und bei der Verabschiedung sagte, ich glaube, einer von Ihnen hat auch mich geschlagen. Da begann schon ein Nachdenken bei uns, denn wir haben ja auch verdrängt. Und die Klassenkameraden haben verdrängt, dass ich beim 25-Jährigen in einer alkohol- und tränenreichen Nacht über meine Erlebnisse berichtet habe. Und das wurde alles weggewischt. Das war einfach so. Wir haben verdrängt, ich selber bis 2008. Erst durch den Ausbruch der Geschichte, eben letzten Endes auch mit Pater Mertes im Canisius-Kolleg, der einen Brief erhalten hat, 600 Schüler angeschrieben hat und 400 oder was zurückgeschrieben haben, sie wären missbraucht worden oder geschlagen oder so weiter. Der hat das aber innerhalb von 2 Jahren aufgearbeitet. Vorbildlich. Mhm. Daraufhin hat man ihn in Straf versetzt nach St. Blasien. Aber da hätte man doch lernen können, die katholische Kirche in Regensburg, wie es weitergehen hätte sollen.
Jetzt steht im Bericht, dass 567 Jungen in den Jahren 1945 bis 1993 Opfer körperlicher und oder sexueller Gewalt geworden sind. Jetzt hat sich ja nur eine bestimmte Anzahl von ehemaligen Domspatzen auch zurückgemeldet. Was glauben Sie, Schätzung ist natürlich eine Spekulation, wie hoch ist die Dunkelziffer?
Also der Anwalt selbst geht aus nochmal von 300. Ich denke locker an die 1000, wenn nicht mehr. Aber Scham schweigt. Und wenn Sie jetzt bedenken, dass von den fast 600 Opfern nur 300 oder ich glaube 300 sich nicht für eine Entschädigung entschieden haben, die sich zwar gemeldet haben und an dieser Studie mitgearbeitet haben, aber die keinen Antrag gestellt haben auf sozusagen Wiedergutmachung. Es ist ja sehr, sehr zwiespältig. Es reagiert jeder von uns anders. Wir sind mindestens in 5 oder 6 Gruppen auch geteilt. Ich bekomme Mails, die sich beschweren, wieso ich überhaupt dazu komme, sie zu vertreten, wieso wir überhaupt diese Summen, diese geringen Summen, also es ist sehr, sehr gespalten.
Und das heißt auch, die Aufarbeitung ist noch längst nicht abgeschlossen?
Ja, doch. Also ich denke, das, was Weber jetzt vorgelegt hat, zusammen mit der Studie, denke ich, ist ein, ja, zumindest nun ein vorläufiges Ende, sagen wir mal. Das ist, wenn es so weitergeht mit der guten Zusammenarbeit der Opfer, mit dem Domgymnasium, mit den Domspatzen, mit den Eltern, mit den Schülern, wenn wir als lebende Geschichte dort anerkannt werden, wenn die Schüler mit uns ins Gespräch gehen, wenn sie das akzeptieren, wenn sie diese Geschichte mit ins Haus nehmen, dann denke ich, ist ein großer Schritt getan.
Jetzt endet der Bericht ja 1992. Gab es da irgendeinen wichtigen Einschnitt, einen personellen vielleicht auch?
Naja, das war durch das Ableben des Direktors Meyers, denke ich, da hat man einfach, man muss eine Zäsur setzen. Und man darf nicht vergessen, dass seit vielen Jahren bei den Domspatzen nur noch Erzieher, Erzieherinnen, Schulpsychologinnen, Vertrauenslehrer, die Kinder haben alle ein Handy. Also es hat sich sehr, sehr viel geändert. Das Problem war nur, dass das Haus sich nicht äußern konnte. Und das hat diese Mauern des Schweigens leider viele, viele Jahre verzögert.
Jetzt haben Sie schon die Entschädigungszahlungen angesprochen. Die werden so nicht genannt, sondern die heißen materielle Anerkennung des Leids. Ich tue mir da so ein bisschen schwer mit dieser Begrifflichkeit, aber kommen wir doch mal zu der Höchstsumme. Die liegt bei 20.000 Euro. Reicht das aus? Und Sie haben es schon erwähnt, viele Domspatzen, ehemalige, nutzen dieses Angebot gar nicht.
Ja, wissen Sie, wie wollen Sie 6 Jahre einer verlorenen Kindheit, einer verbrecherischen, wo man die Seelen der Kinder zerstört hat, nicht nur, dass man sie missbraucht und geschlagen hat. Wie wollen Sie die letzten 7 Jahre, zum Beispiel meines Lebens, früh pensioniert, schwerste Depressionen, Berufsunfähigkeit, meine Stimme verloren, ich konnte nicht mehr auftreten in meinem Beruf als Sänger. Also wie wollen Sie sowas? Das geht gar nicht. Und es ging uns nie, und ich möchte das nochmal exzellent hier betonen, es ging uns nie ums Geld, sondern weil man dieses Leid, das erlittene Leid, es ist eine Anerkennung. Wissen Sie, wir haben Leute, die sind 89 noch so geschlagen worden, 89, da waren die vielleicht 9 Jahre alt, die nicht mehr arbeiten können, die berufsunfähig sind, die schwerste Depressionen sind. Also diese Kosten werden jetzt ein bisschen aufgefangen. Wir konnten ja hier die MIM sozusagen durchsetzen mit mehreren Stellen.
Die MIM,
das ist eine Organisation hier in München, Männerorganisation, die sich um sozusagen Männer, die als Kinder missbraucht wurden, kümmert. Das ist eine Anlaufstelle von der Kirche, also für einige Hunderttausend wurde, das muss ich dem Bischof natürlich mit anrechnen. Es ist für weiß nicht wie viel Geld die Studie in Auftrag gegeben worden, die andere Studie. Und wir haben die Entschädigungskommission, die unabhängige mit 2 Professoren und dem Anwalt, die nun, glaube ich, jetzt schon an die 70 Fälle bearbeitet hat und ausbezahlt hat. Wir haben ja Leute, die sind weit über 80, dass wenigstens die, so hat der Michael Sieber letzten Endes verlangt, als Erste, ja, entschädigt. Nein, ich weiß es nicht. In Anerkennung.
Ja, kann ich nachvollziehen. Trotzdem, das geht dann an die Adresse der Kirche. Bei dem Reichtum der Kirchen hätte ich mir gut vorstellen können, dass das ein bisschen mehr wird.
Ja, ich hätte gedacht mehr an eine Stiftung, die man das Geld, dass man die Menschen, die heute 40 sind oder 50 Lebenserwartung haben, dass man die mit Wohnungen oder mit Rente oder das wäre mir eigentlich sehr viel wichtiger.
Ja, zum Beispiel so, das klingt gut, ist eine gute Idee. Letzte Frage an Sie. Sie werden nicht aufhören, weiter an der Aufarbeitung der Domspatzen-Geschichte zu arbeiten, denke ich. Was kommt als nächstes?
Als nächstes kommt eigentlich 2 Dinge. Die eine Schiene ist, dass wir bereitstehen für Weiterbildungen von Lehrern, von Polizisten, von Ärzten, von Erziehern, von Sportvereinen. Überall, wo die Gefahr lauert, beziehungsweise wo man hinschaut. Nicht umsonst sagt die Kirche, wir sind ja nur 5% des Missbrauchs. 95% des Missbrauchs passiert in den Familien. Also hier liegt nun noch mal eine Aufgabe. Ich bin überall gerne bereit, dort zu sprechen, zu helfen, aufzuklären. Die andere Geschichte ist, dass wir in einem sehr, sehr guten Gespräch sind mit dem Domgymnasium, mit dem Chor der Regensburger Domspatzen. Und wir planen ja einen, tja, ich weiß es noch nicht, Tag mit den Schülern, mit den Opfern. Also da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, ich kann es nicht anders sagen. Es wäre für mich sehr schön, wieder sozusagen in der Domspatzenfamilie zu sein.
Dann vielen Dank, Herr Kaiser, fürs Kommen und für das Interview.
Ich danke Ihnen.